Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Professor Clemens Fuest in SWR1 Leute, Sie sind uns zugeschaltet aus einem Studio der Kollegen des Bayerischen Rundfunks in München. Dienstagabend ist es, wir zeichnen für morgen Vormittag auf. Grüße Sie erstmal.
Ich grüße Sie, Frau Köster.
Seit einem Jahr sind Sie Präsident des IFO-Instituts, was als einflussreichste deutsche Wirtschaftsforschungsanstalt gilt, da es in der Wirtschaft ja immer um Zahlen geht, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 für weniger, 10 für passt perfekt. Wie sehr sind Sie in der neuen Rolle angekommen?
Ja, ich würde mal sagen 9. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl. Das macht viel Freude hier. Ich habe hier ein tolles Team, sehr interessante Kollegen. Es ist natürlich eine große Aufgabe, aber die Zeiten sind ja ungeheuer spannend. Es passiert viel in der Wirtschaft. Wir haben nach wie vor die Euro-Krise, wir haben den Brexit, wir haben die amerikanische Wirtschaftspolitik. Es sind also ungeheuer interessante Zeiten. Gleichzeitig ist ja die deutsche Wirtschaftslage nicht so schlecht. Wir beschäftigen uns beim IFO ja stark mit Konjunktur und haben in letzter Zeit auch viele gute Nachrichten zu verbreiten. Das macht auch mal Freude. Also für Abwechslung ist gesorgt. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
Was fehlt denn noch zu 10?
Ja, ich wollte es nicht übertreiben und deshalb wollte ich.
Ach, die sagen, Bescheidenheit.
9, genau, es ist eher so bescheiden, aber ich müsste überlegen, was noch fehlt. Also es fehlt eigentlich nichts, sondern ich meine, nichts ist perfekt im Leben, aber es gibt immer noch Steigerungsmöglichkeiten, aber wir arbeiten dran.
Hans-Werner Sinn war Ihr Vorgänger. Wann haben Sie den zuletzt gesehen?
Vor wenigen Tagen erst bei einem Vortrag an der Universität. Also Hans-Werner Sinn ist ja nach wie vor selbst auch sehr aktiv und wir sehen uns häufig und es ist immer spannend, mit ihm zu sprechen.
Ja, Sie haben jetzt einen pragmatischen Vorschlag zur Lösung der Euro-Krise vorgelegt mit 5 zentralen Punkten. Hans-Werner Sinn hat einen 15-Plan vorgelegt. Ist das auch so ein ganz natürlicher Wettbewerb unter Ökonomen?
Ja, um die Zahl der Punkte geht es nicht, sondern es geht um die Inhalte natürlich. Klar ist das immer ein Wettbewerb unter Ökonomen, aber jetzt vielleicht weniger zwischen uns beiden. Ich glaube, was die Eurozone angeht, sehen wir viele Probleme ähnlich. Bei uns war in dem Buch, das ich geschrieben habe, das habe ich ja gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben, mit Johannes Becker, in diesem Buch haben wir einen Aspekt in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist der Aspekt, dass es eben für souveräne Staaten und die Eurozone besteht aus souveränen Staaten, für souveräne der Staaten schwierig bis unmöglich ist, sich auf Ziele in der Wirtschafts- und Finanzpolitik festzulegen. Und dazu gehört das Überschreiten von Fiskalregeln, das Nicht-Umsetzen von Empfehlungen, die aus Brüssel kommen. Und wir argumentieren eben in dem Buch, dass wir das verstehen und akzeptieren müssen und die Eurozone so gestalten müssen, dass sie eben weniger als bisher davon abhängig ist, dass Staaten sich an irgendwelche Versprechungen halten, die sie eben dann nicht halten wollen und in der Vergangenheit auch nicht gehalten haben.
Ja, die Ziele sprechen Sie gerade an. Wie sieht das denn mit Ihren ganz persönlichen Zielen aus, die Bilanz für das erste Jahr? Haben Sie da auch alles erreicht, was Sie sich vorgenommen hatten? Wenn Sie bei der 9 liegen, wahrscheinlich schon, oder?
Naja, ich habe mir vorgenommen, zunächst mal das Institut kennenzulernen und die Kollegen kennenzulernen. Ich habe mir vorgenommen, die Weichen zu stellen am IFO-Institut noch stärker in Richtung Internationalisierung und noch stärker in Richtung Europa. Und da haben wir auch einiges auf den Weg gebracht. Natürlich gibt es immer noch viel zu tun. Wir wollen in all den Dingen, die wir tun, natürlich noch besser werden. Das IFO-Institut ist ja ein Institut, bei dem es nicht nur um Forschung geht. Das ist die Grundlage unserer Arbeit. Aber es geht auch darum, Ergebnisse zu kommunizieren, in die Politik zu bringen und auch in die öffentliche Debatte zu bringen. Unter anderem finde ich es zum Beispiel wichtig, dass man auch die Schulen erreicht, denn dort entwickeln sich ja Vorstellungen über die Wirtschaft und dort begegnen vielleicht viele junge Menschen zum ersten Mal dem Thema soziale Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft. Ist das etwas, was wir gut finden oder ist Marktwirtschaft unmoralisch? Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte und es ist auch eine ganz wichtige Aufgabe der Institute in der Leibniz-Gemeinschaft, zu denen auch das IFO-Institut gehört, dass wir diesen Transfer hinbekommen, das heißt Ergebnisse aus der Forschung in die breite Öffentlichkeit tragen. Dazu gehören die Schulen, dazu gehören natürlich auch die Medien. Und an all diesen Punkten arbeiten wir und das macht Freude, denn das geht auch sehr gut voran.
Clemens Fuest in SWR1 Leute, Professor für Volkswirtschaftslehre und Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Die Euro-Krise ein Thema, womit Sie sich intensiv beschäftigen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Euro-Krise durch andere Themen ja eher in den Hintergrund gerückt. Wie akut ist sie denn nun?
Die Eurokrise taucht ja immer mal wieder auf. Kürzlich wurde intensiv wieder diskutiert, ob Griechenland tatsächlich das Programm schafft, ob das Programm verlängert wird, ob es einen Schuldenerlass gibt. Das kommt immer wieder auf, dieses Thema. In Italien haben wir das Problem der Banken und generell ein sehr niedriges Wachstum. In Frankreich hat Macron die Wahlen gewonnen und er hat ja bestimmte Vorstellungen über die Zukunft Europas, also und gerade auch der Eurozone. Das Thema ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber es ist nicht weg. Es ist auch deshalb in den Hintergrund geraten, weil die Europäische Zentralbank die Staatsanleihen der Krisenstaaten garantiert hat, wohl wissend, dass das keine Dauerlösung ist. Denn letztlich müssen diese Volkswirtschaften aus eigener Kraft die Wende schaffen. Bei einigen läuft das ganz ordentlich und bei anderen gibt es größere Probleme. Also die Euro-Krise ist nicht weg. Aber in der Tat, sie tritt in den Hintergrund, wenn so dramatische Dinge passieren wie Brexit oder der Sieg von Donald Trump, dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf andere Dinge und man kann ja nur sagen, Gott sei Dank, wir können ja nicht Jahr aus Jahr ein immer noch über die Euro-Krise reden.
Ja, den neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron haben Sie gerade auch angesprochen. Der fordert ja zum Beispiel einen Euro-Finanzminister. Die Forderung hat EU-Kommissar Günther Oettinger jetzt als Traum bezeichnet. Sind Sie sich damit, Günther Oettinger, einig?
Ja, es gibt ja solche und solche Träume. Ne?
Als unrealistischen Traum,
das so, sollte man hinzufügen. Als unrealistisch, ja. Man kann schon so einen Posten schaffen und dann einen Menschen europäischer Finanzminister nennen. Die Frage ist nur, was der dann eigentlich tun soll. Über Staatsschulden, Steuern und Abgaben entscheiden ja Parlamente. Da sind Leute, die sind demokratisch gewählt und die entscheiden das und die sind dafür auch legitimiert. Und das sind bei uns die nationalen Parlamente. Was soll also jetzt ein europäischer Finanzminister machen? Das ist nicht so ganz klar. Ich glaube, was Emmanuel Macron vorschwebt, ist, dass wir in der Eurozone einen neuen zentralen Staatshaushalt schaffen und dass der europäische Finanzminister dann diesen Haushalt administriert. Da müsste man, das wirft viele Fragen auf. Macron hat auch vorgeschlagen, ein Eurozonenparlament zu schaffen. Das würde dann wohl entscheiden, was mit dem Geld passiert, das in diesem Budget ist. Müsste vor allem erstmal darüber entscheiden, wo kommt es eigentlich her? Oder das wäre eine der Fragen. Also ich glaube, man sollte Macron durchaus mal zuhören. Gleichzeitig sollte Deutschland statt alles jetzt pauschal abzulehnen, auch mal überlegen, ja, was hätten wir denn eigentlich gerne von der Eurozone? Welche Änderungen würden wir gerne haben? Und vielleicht kann man so miteinander ins Gespräch und ins Geschäft kommen.
Clemens Fuest, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, zugeschaltet aus einem Münchner Studio. Herr Fuest, welchen Musikwunsch können wir erfüllen?
Ich würde vorschlagen, von Herbert Grönemeyer Currywurst.
Ist das auch eine Leibspeise von Ihnen?
Ja, ich muss sagen, ich esse wahnsinnig gerne Currywurst. Häufig, wenn ich in Berlin unterwegs bin, gehe ich da an der Friedrichstraße in einen wunderbaren Currywurststand. Also zu viel darf man ja nicht davon essen, aber es schmeckt schon ziemlich gut.
Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Schärfen, ne? Haben Sie die mal getestet?
Ja, ich bin mehr so der für den Klassiker, muss ich sagen. Also ganz normal, Currywurst straight.
Entspannte Currywurst jetzt von Herbert Grönemeyer.
Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke. Was ist das? Ne? Alles voll Currywurst. Komm, Willi, Willi, bitte, bitte. Komm, gib mich nach Hause. Ich krieg's, wenn ich so nach Hause komme. Komm, Willi, Willi, bitte. Du bist ein Kerl, aber ein Geschmack. Willi, Willi, komm, geh mit. Bitte, Willi.
Clemens Fuest in SWRs Leute, Professor für Volkswirtschaftslehre und Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Einer ihrer letzten Tweets war, Deutschland sollte Macron Zeit geben, Vorschläge für den Euroraum zu entwickeln und eigene Konzepte vorzulegen. Das hat er ja auch unter anderem mit dem Vorschlag Eurobonds beispielsweise auch getan. Da sind Sie aber strikt dagegen. Warum?
Man muss genau sein, nicht Macron hat Eurobonds vorgeschlagen. Er hat vorgeschlagen, einen Haushalt, der sich verschulden kann. Das ist sowas Ähnliches wie Eurobonds.
Das sind auch gemeinsame Schulden machen.
Genau, gemeinsame Schulden machen. Genau. Er hat, also manchmal versteht man ja unter Eurobonds auch, dass wir alle unsere gesamten Staatsschulden zusammenlegen und die dann mit Eurobonds finanzieren. Also das hat er nicht gemeint, aber er hat gemeinsame Verschuldung, insofern diese Variante von Eurobonds vorgeschlagen. Ich würde das für sehr gefährlich halten. Und zwar einfach deshalb, weil ich es wichtig finde, dass wenn gemeinsam Geld ausgegeben wird oder wenn, darum geht es ja, Geld umverteilt wird, wenn auf die deutsche Bevölkerung neue Lasten zukommen, dann soll man die offen auf den Tisch legen. Das heißt, man soll Steuern erhöhen oder Abgaben oder Ausgaben kürzen. Denn darum geht es ja. Wenn also die Währungsunion umgebaut wird in Richtung einer Eurozone, in der das eine Land Transfers leistet an das andere Land, dann sollten die Parlamente darüber entscheiden und die Bürger sollten auch klar wissen, was davon vor sich geht. Wir dürfen ja nicht vergessen, bei der Gründung des Euro hat man den Deutschen versprochen, es wird niemals eine Transferunion. Das war die Geschäftsgrundlage. Und wenn wir uns darüber hinwegsetzen, dann muss darüber, meine ich, in Wahlen und von Parlamenten sehr deutlich entschieden werden. Und wenn das von der Bevölkerung so entschieden wird und demokratisch abgesegnet wird, dann kann man das sicherlich machen. Aber bitte nicht durch die Hintertür.
Und dennoch gibt es ja bereits Aufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank. Geht das nicht letztendlich in die gleiche Richtung?
Ja, das ist noch kein Transfer. Das kann in die gleiche Richtung gehen, aber im Rahmen des Aufkaufprogramms, des geldpolitischen Aufkaufprogramms, das wir derzeit haben, gibt es ja die Regel, dass wenn es Verluste gibt, also Staatsanleihen ausfallen, dass dann die nationalen Zentralbanken die Verluste tragen müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist, ob das praktisch umsetzbar ist, ist eine zweite Frage, aber es ist immerhin das politische Signal, wir haben keine Solidarhaftung für Staatsschulden in der Eurozone. Problematischer ist schon das OMT-Programm, ein anderes Programm der Europäischen Zentralbank, in dem angekündigt wurde, dass die Bank Staatsanleihen kaufen wird, wenn Krisenstaaten oder wenn einzelne Staaten in die Krise geraten. Das halte ich für viel problematischer. All das bedeutet aber noch nicht, dass wir wirklich Solidarhaftung haben, sondern wir haben uns in die Richtung bewegt. Und das ist in der Tat ein Problem, aber wir sind noch nicht so weit. Auch das ist Solidarhaftung, auch das wäre Transferunion durch die Hintertür und deshalb ist es ja auch so problematisch.
Sie sagen außerdem, 90% der wirtschaftlichen französischen Probleme sind hausgemacht und die müssen auch hausgemacht gelöst werden. Da könnte man ja jetzt rein interpretieren, dann sind auch die französischen Probleme gar nicht so schlimm.
Naja, dass sie nicht schlimm sind, würde ich nicht sagen. Ich finde es nur wichtig, dass wir klar machen, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Es ist eine ungute Entwicklung, dass in Europa Brüssel und die Europäische Union für viele Probleme verantwortlich gemacht werden, obwohl die eigentliche Verantwortung bei den Mitgliedstaaten liegt. Und wenn Arbeitsmärkte schlecht laufen, wenn das Steuersystem nicht funktioniert, dann ist das zu einem sehr hohen Prozentsatz ein Problem der nationalen Regierung und auch ihre Aufgabe ist es, diese Probleme zu lösen. Und das ist dann oft verbunden mit Reformen, die auch unpopulär sind, aber die müssen erfolgen. Und ich habe gesagt, 90% dieser Probleme sind hausgemacht. Ich denke, man darf nicht erwarten, dass Europa oder Deutschland diese Probleme löst. Das sollten und werden die Franzosen machen. Klar kooperiert man miteinander. Wir haben große gemeinsame Interessen, die betreffen die Eurozone, die EU und viele andere Dinge. Aber in erster Linie, was die Wachstumsschwäche Frankreichs angeht, was die hohe Staatsverschuldung angeht, ist da die nationale Regierung in der Verantwortung. Und ich bin sicher, dass Emmanuel Macron das auch weiß und das entsprechend angehen wird.
IFO-Präsident Clemens Fuest in SWR1 Leute, Sie haben einen 5-Punkte-Plan zur Lösung der Euro-Krise vorgelegt mit dem Odysseus-Komplex und kommen da auf ein Problem, was sowohl Odysseus hat als auch Europa, die Selbstbindung. Das müssen Sie, glaube ich, erklären.
Genau, also wir kennen ja alle die Geschichte von Odysseus. Er fuhr an der Insel der Sirenen vorbei und er war vorgewarnt und wollte sich gerne den Gesang der Sirenen anhören, aber damit er eben nicht ins Wasser springt und darüber schwimmt, was gefährlich ist, hat er sich an den Mast binden lassen und seinen Matrosen die Ohren verstopfen lassen. Wir argumentieren in dem Buch, dass Odysseus das konnte, dass die Staaten der Eurozone das aber nicht können. Die wollten sich ja auch daran binden, keine Schulden zu machen und solide Wirtschaftspolitik zu machen, aber souveräne Staaten können sich schlechter binden.
Wer sind die Sirenen in der Eurokrise?
Die Sirenen sind eben das Schuldenmachen, das billige Gelddrucken, das Vernachlässigen von Reformen, das sich ausruhen auf Reformen der Vergangenheit und vor allem sich darauf zu verlassen, dass andere Länder und deren Steuerzahler schon zahlen werden, wenn man selbst in Schwierigkeiten kommt.
Nur scheint das dann mit dem an den Mast binden auch nicht wirklich so gut zu klappen.
Exakt. Und das sagen wir, das ist der Odysseus-Komplex. Es klappt bei Odysseus, aber es klappt eben nicht bei den Staaten. Und wir müssen deshalb die Eurozone so organisieren, dass sie nicht davon abhängig ist, dass Staaten Versprechen machen und die dann auch wirklich einhalten. Weil wir haben jetzt oft genug gelernt, Staaten werden ihre Versprechungen nicht einhalten im Bereich der Finanzpolitik, im Bereich zentraler Fragen der Wirtschaftspolitik.
Also wenn wir bei Odysseus sind, können wir auch gleich Griechenland nehmen. Morgen soll da im Parlament ein neues Sparprogramm beschlossen werden. Bei Altrentnern solle jetzt gespart werden. Heißt das wäre eine Möglichkeit, aus der Krise zu kommen? Doch wohl eher nicht.
Ja, allein mit Rentenkürzungen wird Griechenland nicht aus der Krise kommen. Aber es ist klar, dass Griechenland wie jedes Land in der Eurozone das, was es konsumiert, auch selbst produzieren muss. Das heißt, kein Land in der Eurozone darf sich dauerhaft verlassen, von anderen Hilfen zu erhalten und auf Kosten anderer zu leben. Das muss auch für Griechenland gelten. Und darum geht's. Letztlich müssen natürlich die Griechen selbst entscheiden, wo sie Schwerpunkte setzen. Und es ist bedauerlich, dass da so stark eingegriffen wird. Im Grunde sollten es die Griechen entscheiden, aber am Ende muss der Staatshaushalt ausgeglichen sein.
Ja, kriegt Griechenland denn überhaupt noch die Kurve in der Eurokrise?
Ich erwarte, dass das Land die Kurve kriegt. Ich denke auch, dass das Schuldenproblem überzeichnet wird. Der Schuldenstand ist zwar sehr hoch, aber die Laufzeit der meisten Kredite ist sehr lang und die Zinsen sind fast null, sodass der Schuldendienst in Griechenland, das, was man also an Zinsen zahlen muss und tilgen muss, das ist deutlich niedriger als das, was zum Beispiel Portugal leisten muss. Insofern sind die Schulden nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wir brauchen in Griechenland ein Klima, in dem Leute gerne investieren und Arbeitsplätze schaffen. Das gibt's nicht. Und das liegt nicht an den Schulden, sondern das liegt an falscher Politik in Griechenland.
Aber es läuft dann natürlich auf Kosten der griechischen Bevölkerung. Nicht mal Anwälte und Ärzte würden genug verdienen, heißt es, um ihre Rentenbeiträge zu zahlen.
Ja, in Ordnung. Da muss die Bevölkerung eben eine andere Politik wählen, die es vielleicht besser macht. Aber dafür ist nicht der Rest Europas verantwortlich. Dafür sind die Griechen selbst verantwortlich. Die haben ihre Regierung gewählt und müssen dann auch mit den Folgen leben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Clemens Fuß, der Präsident des IFO-Instituts, ist uns zugeschaltet aus einem Studio in München. Herr Fuß, können Sie sich erinnern, womit Sie Ihr allererstes Geld verdient haben?
Ja, mit Nachhilfestunden.
In welchem Fach? Mathe.
In allen möglichen Fächern. Ich habe alles unterrichtet, was auf den Tisch kam, aber Mathe war oft ein großes Problem für die Schüler und dann habe ich eben auch Mathe unterrichtet. Habe ich immer gern gemacht.
Ja, Sie hatten auch eine Professur in Köln und in Oxford und ehemalige Studenten beschreiben Sie als sehr anspruchsvoll. Ihre Klausuren seien die härtesten des ganzen Studiums gewesen. Können Sie sich denn erinnern, dass Sie selbst mal mit einer miesen Note nach Hause gekommen sind?
Ach ja, selbstverständlich. Sowohl in der Schule als auch an der Universität war ich nicht immer so glücklich über meine eigenen Noten. Aber das ist vielleicht auch ganz gesund. Ne? Wenn man mal daneben haut, dann geht es auch wieder besser. Ich habe eigentlich immer versucht, faire Klausuren zu stellen. Allerdings auch Klausuren, bei denen man eben in der Tat auch sich anstrengen muss, um Erfolg zu haben. Ich hatte aber auch hervorragende Studenten, die das sehr gut gemacht haben.
Ihnen ist es auch ganz wichtig, über das IFO-Institut Bildung zu vermitteln. Wie gehen Sie da beispielsweise auf Schüler zu?
Ja, wir haben Programme entwickelt für Schüler. Wir sprechen auch Lehrer an. Wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Veranstaltung für Lehrer, für VISO-Lehrer. Und da haben verschiedene Mitarbeiter des IFO über ihre Bereiche vorgetragen. Ich habe selbst auch was vorgetragen. Ich habe selbst einen Vortrag über die Debatte über Einkommensungleichheit gehalten und habe das dann mit den Teilnehmern diskutiert. Das war sehr interessant. Ich denke, die Lehrer die Lehrer zu erreichen, das ist sehr wichtig, weil das ja Leute sind, die es dann wirklich auch den Schülern beibringen und sich mit denen auszutauschen und das, was wir quasi erarbeiten am IFO, mit den Lehrern zu teilen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Sie waren Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, hatten dort auch eine Professur, bis Sie dann vom IFO-Institut abgeworben wurden. Jetzt sind Sie ein gutes Jahr in München. Wie sehr sind Sie dort zu Hause?
Ich bin hier sehr zu Hause, unter anderem deshalb, weil ich in den 90er Jahren schon mal hier gelebt habe. Meine beiden ältesten Kinder sind hier geboren worden. Ich war selber Habilitant hier an der Universität München und zwar in einer Zeit, in der hier sehr, sehr viel passierte. Hans-Werner Sinn wurde im Laufe der Zeit damals IFO-Präsident, hat aber auch an der Universität viel aufgebaut. Also ich hatte hier eine tolle Zeit damals in München als gewissermaßen Nachwuchswissenschaftler. Deshalb, es war einer der Gründe, warum ich sehr gern zurückgekommen bin. Ich kenne also München aus dieser Zeit sehr gut und wir haben hier sehr viele Bindungen und Freunde in München.
Gibt es da vielleicht noch einen alten Lieblingsplatz, an den Sie auch immer wieder gerne zurückkehren?
Ja, es gibt sogar verschiedene Lieblingsplätze. Also ich mag den Englischen Garten sehr gern. Ich gehe da sehr gern spazieren. Es gibt verschiedene Biergärten. Da will ich jetzt nicht Werbung für einzelne machen, die wunderbar sind in München. Und da geht man gerne privat hin oder auch mit Kollegen.
Clemens Fust in SWR1's Leute, der Präsident des Münchner IFO-Instituts, einer der gefragtesten Ökonomen in Deutschland. Und jetzt vor der Bundestagswahl, da kommen die Parteien mit Plänen wie der größten Steuersenkung aller Zeiten bis hin zur neuen Reichensteuer. Also Steuersenkungen wurden ja regelmäßig versprochen. Von 15 Milliarden Entlastung beim Mittelstandsbauch ist da jetzt die Rede. Was sagt denn Ihr Blick in die Glaskugel? Wie realistisch ist es?
Ja, das halte ich für realistisch. Das hat damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren ein ziemliches Ansteigen der Steuereinnahmen zu verzeichnen hatten. Ich denke, man kann vielleicht als Maßstab mal nehmen, wie die Steuerquote sich entwickelt, also das Verhältnis aus Steuern und der gesamten Wirtschaftsleistung. Und die steigt eben an. Das heißt, der Staat nimmt sehr viel Geld ein. Und teilweise ist es auch getrieben durch kalte Progression, also quasi durch versteckte Steuererhöhungen, die durch Inflation und Wirtschaftswachstum zustande kommen. Und diese Steuersenkungen sind eigentlich nicht mehr als ein Teil dieser versteckten Steuererhöhungen wieder rückgängig machen.
Heißt, wie viel Geld haben die Menschen anschließend mehr in der Tasche?
Ja, da geht es um vielleicht einige 100 Euro pro Jahr und Familie. So kann man sich das vorstellen. 200 oder 300 Euro, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie viel man verdient. Und das ist ja schon etwas, was man auch spürt.
Ende Juli soll das Wahlprogramm stehen. Was würden Sie denn noch unbedingt reinschreiben?
Wir haben eine Reihe von Themen in Deutschland, die wir, glaube ich, angehen müssen. Im Steuersystem, denke ich, gibt es dieses Thema hohe Belastung, gerade der Menschen mit mittleren Einkommen. Viele wandern da schon in den Spitzensteuersatz. Da sagen viele, das kann nicht sein, dass das immer nur in diese Richtung geht und die Steuerlasten immer mehr anwachsen.
Ab wann ist das? Ab welchem Betrag?
Ja, heute ist das bei 54.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen. Da ist man jedenfalls in dem vorläufigen Spitzensteuersatz. Wir haben ja noch die Reichensteuer, die bei etwas mehr als 250.000 Euro losgeht. Aber wenn wir davon mal absehen, da geht der Steuersatz nochmal hoch. Aber bei 42% plus Soli, also fast 45% Grenzsteuersatz, ist man schon bei 54.000 Euro. Und Menschen, die so ein Einkommen haben, die fühlen sich jetzt noch nicht unbedingt reich oder besser verdient. Das auch zu Recht.
Über das Wahlprogramm der SPD ist noch nicht so viel bekannt. Kanzlerkandidat Martin Schulz will Riesenvermögen stärker besteuern, sagt er. Aber auch das ist ja keine neue Forderung. Sie haben die Reichensteuer gerade angesprochen, die gibt es seit 2007. Hat die überhaupt den gewünschten Effekt gebracht?
Wir müssen sehen, dass die Anzahl der Reichen eben ziemlich gering ist. Es gibt nicht so viele Leute, die so viel verdienen. Und deshalb ist es so, dass solche Steuern auch von der Sache her nicht so viel verändern. Aber wenn es um die großen Vermögen geht, dann muss man sagen, wir sind umgeben von Ländern, die Vermögensteuern abgeschafft haben. Selbst, sagen wir mal, sozial orientierte Länder wie Österreich und Schweden haben die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer abgeschafft. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man eben wollte, dass vermögende Leute im Land bleiben und vielleicht hier eher Arbeitsplätze schaffen. Und das muss man bedenken, wenn man über solche Steuern redet.
Dann ist die Idee, Riesenvermögen stärker zu besteuern, vielleicht keine gute. Die AfD, die fordert zum Beispiel eine umfassende Reform des Steuerrechts. Das kennen wir auch noch vom CDU-Finanzexperten Friedrich Merz, der mit seiner Steuererklärung im Bierdeckelformat scheiterte. Wie dringend wäre denn überhaupt eine grundlegende Reform?
Ich würde vielleicht erstmal darauf schauen, dass wir spezifische Probleme im Steuerrecht lösen. Zum Beispiel haben wir die Gewerbesteuer in Deutschland, die neben der Körperschaftssteuer steht. Also wir haben zwei Unternehmenssteuern. Kaum ein Land sonst auf der Welt hat das. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass wir die erst einsammeln mit viel Aufwand, dann erstatten wir einen großen Teil im Rahmen der Einkommensteuer zurück. Dieses Steuersystem ist unsinnig und Deutschland wäre wirklich gedient, wenn wir die Gewerbesteuer abschaffen würden und durch die Körperschaft und die Einkommensteuer ersetzen würden. Das würde ich mal angehen. Ich würde angehen, dass wir ein sehr kompliziertes Mehrwertsteuersystem haben und reduzierte Sätze auf viele Dinge, bei denen wir es nicht brauchen. Eine Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer wäre ebenfalls vernünftig. Also ich glaube, es gibt ein paar relativ schlichte Reformen, die man durchführen könnte, ohne jetzt die Revolution auszurufen. Grundsätzlich finde ich das, was Friedrich Merz und andere gesagt haben, ja richtig, wir brauchen ein einfacheres Steuerrecht. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, sagen wir mal, zunächst mal an einzelnen und konkreten Problemen anzufangen.
Clemens Fust, Präsident des IFO-Instituts, zugeschaltet aus einem Studio in München. Herr Fust, Sie sind ein großer Musikfan. Was können wir Ihnen noch spielen?
Ja, ich würde vorschlagen, Bring It On Home To Me von den Animals. Dazu habe ich eine besondere Beziehung.
Hören wir jetzt in SWR1 Leute.
Yeah.
Clemens Fuest in SWRs Leute, der Präsident des Münchner IFO-Instituts. Sie sitzen auch im wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium. Wie beschreiben Sie denn da Ihren Einfluss auf die Politik? Wir haben ja eben einige Beispiele von Ihnen gehört. Gehen Sie zu Finanzminister Schäuble und legen ihm die auf den Tisch?
Der wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium schreibt ja immer wieder Gutachten zu verschiedenen Themen und die werden dann im Ministerium auch sehr genau angeschaut und man setzt sich damit auseinander. Auch wenn wir diese Dinge schreiben, diskutieren wir mit den Ministerien, auch mit externen Fachleuten und das Ganze hat schon Einfluss. Beispielsweise hat der Beirat vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen ein großes Problem ist und sehr wichtig ist. In Reaktion darauf hat das Bundesfinanzministerium dann den Nachhaltigkeitsbericht eingeführt. Der Beirat hat sich für die Schuldenschranke eingesetzt und wir haben tatsächlich am Ende die Schuldenschranke bekommen. Nicht, weil der Beirat sich dafür eingesetzt hat, daran haben andere mitgewirkt. Aber es gibt da einen intensiven Austausch mit dem Ministerium und mit der Politik und da lernen alle Beteiligten viel und ich glaube auch, dass die Finanzpolitik schon besser wird.
Mit Ihren Ideen zur Steuerreform scheinen Sie aber noch keinen Anklang gefunden zu haben.
Ja, die Gewerbesteuer ist ein schwieriges Thema, weil sie eben eine Kommunalsteuer ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Interessen bei den Kommunen. Für einige ist die nicht so wichtig. Andere haben Rieseneinnahmen. München gehört dazu, Frankfurt gehört dazu und haben riesige Einnahmen und befürchten, dass sie zu den Verlierern gehören. Bei jeder Reform gibt es Gewinner und Verlierer. Und diejenigen, die befürchten, Verlierer zu sein, die blockieren schon mal gerne Reformen.
Das heißt, die Lobby in Sachen Gewerbesteuer ist einfach zu groß.
Die Lobby ist sehr, sehr einflussreich und es gibt eigentlich sind sich die Fachleute einig, diese Steuer muss weg, aber die Lobby ist sehr stark.
Das IFO-Institut wird ja zu Großteilen auch von Bund und Ländern finanziert. Inwiefern können Sie sich da Ihre Unabhängigkeit bewahren?
Ja, wir werden von Bund und Ländern finanziert, also vom Sitzland und vom Bund. Aber es wird da nicht sozusagen jedes Jahr entschieden, wollen wir jetzt dem IFO-Institut weiter Geld geben, sondern das IFO-Institut ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und das IFO-Institut wird wie alle Institute der Leibniz-Gemeinschaft regelmäßig evaluiert auf wissenschaftliche Qualität. Und wenn das dann nicht stimmt, wenn man schlecht evaluiert wird, dann sagt die Leibniz-Gemeinschaft, also hier müssen wir eine Empfehlung, eine Kürzung der Gelder empfehlen. Aber es ist nicht so, dass die Bundesregierung anruft und sagt, wir kürzen euch das Geld, wenn ihr bestimmte Dinge nicht tut. Das würde die Bundesregierung nicht machen und wir würden das auch nicht akzeptieren.
Wie lässt sich denn da die wissenschaftliche Qualität überhaupt messen? Welches ist das Hauptkriterium?
Das wird gemessen heute vor allem anhand von Publikationen in referierten Zeitschriften. Das wird aber auch gemessen anhand der Frage, erfüllt ihr eigentlich euren Beratungsauftrag oder den Auftrag, eure Ergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen? Und das kann man messen an Zitationen im wissenschaftlichen Bereich, an Zitationen in der Öffentlichkeit. Also wissenschaftliche Qualität kann man sehr gut messen.
Ja, können Sie messen, wie viele Interviews Sie seit April gegeben haben?
Ja, wir erfassen das, wir zählen die. Es kann sein, dass da mal einige unter den Tisch fallen. Wenn man dem SWR um 6 Uhr morgens ein Interview gibt, dann wird es vielleicht mal vergessen. Aber wir haben da schon Listen und wir erfassen das und können das hinterher auch dokumentieren.
Clemens Fuest in SWRs Leute, der Präsident des IFO-Instituts in München. Sie sind uns zugeschaltet aus einem Studio des BR. Einmal im Monat erscheint der IFO-Geschäftsklimaindex. Wissen Sie den auswendig, bei was der gerade liegt?
Ja, ich weiß, dass er gestiegen ist beim letzten Mal. Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
In Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie, stieg im April von 112,4, saisonbereinigt korrigiert auf 112,9. Müssen Sie uns trotzdem erklären, was das jetzt bedeutet?
Ja, wir befragen ja 7000 Unternehmen, ob sie ihre aktuelle Wirtschaftslage eher gut oder eher schlecht einschätzen. Und wir befragen sie auch, was sie für die nächsten 6 Monate erwarten. Und daraus wird dieser Index gebildet. Wenn also mehr Unternehmen der Meinung sind, dass ihre aktuelle Lage sich verbessert oder dass die Zukunftsaussichten sich verbessern, dann geht dieser Index in die Höhe. Und die Erfahrung zeigt, dass die Entwicklung des Wirtschaftswachstums dadurch ganz gut vorhergesagt wird.
Wie wählen Sie denn diese 7000 Unternehmen aus? Werden die auch mal ausgetauscht?
Wir haben verschiedene Branchen natürlich. Wir müssen eine vernünftige Abdeckung der Branchen erzielen und wir versuchen eigentlich, die Unternehmen dabei zu halten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwann sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Es verschwinden natürlich Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sagen, sie wollen nicht mehr mitmachen. Aber für uns ist es eigentlich sehr wichtig, dass möglichst viele Unternehmen dabei sind, damit der Index aussagekräftig ist.
Bei diesem Index gibt es jetzt fast Rekordwerte und dennoch scheint es in der Bevölkerung ja eine große Unzufriedenheit zu geben. Hat das IFO-Institut dafür eine Erklärung?
Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Probleme in unserem Land. Es ist auch so, dass es viele Menschen gibt, die einen schwierigen Alltag haben, aber die Schwierigkeiten haben eben in vielen Dimensionen abgenommen. Ich habe den Eindruck, viele Leute sind eigentlich selbst ganz zufrieden mit ihrer Situation, aber es gibt so ein diffuses Gefühl von Problemen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man, wenn es einem gut geht, sich natürlich fragt, bleibt das eigentlich so? Ist das für die Zukunft garantiert, dass es uns weiterhin gut geht? Viele Menschen haben, glaube ich, eher Sorgen dafür, dass es schlechter werden könnte. Sie sagen weniger, dass es ihnen heute nicht gut gehen würde, denn das ist nicht so in Deutschland.
Ist das die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird?
Was wir sehen, ist, dass die Schere größer wird zwischen den Einkommen von Menschen, die sehr, sehr hoch qualifiziert sind und Menschen, die weniger gut qualifiziert sind oder die einfache Tätigkeiten ausüben. Da geht die Schere auseinander. Die Schere geht eher zusammen, etwa bei der Beschäftigung. Wir hatten vor 10 Jahren 5 Millionen Arbeitslose fast und jetzt haben wir nur noch halb so viele. Da geht also die Schere zusammen. Die Altersarmut ist auf einem sehr, sehr sehr niedrigen Niveau. Wir haben sehr, sehr, sehr gut versorgte Rentner. Also vieles entwickelt sich positiv. Aber ist es richtig, die Einkommensperspektiven verändern sich und da geht die Schere auseinander, was die Chancen angeht. Die Schere geht auseinander eben zwischen denen, die gut ausgebildet sind und denen, die aus welchen Gründen auch immer eine schlechte Ausbildung haben. Und das ist in der Tat ein Problem.
In welches Land gucken Sie denn ganz besonders gerne, um sich auch was abzugucken? Wer macht es denn besonders gut?
Das kommt immer auf den Bereich an. Also unterschiedliche Länder machen unterschiedliche Dinge gut. Ich denke, dass wir zum Beispiel in den skandinavischen Ländern gute Beispiele haben davon, wie man Inklusion schafft. Das heißt, wie man es schafft, größere Teile der Bevölkerung zu integrieren und gut auszubilden. Das sind Länder, die haben sehr effektive Schulsysteme. In anderen Bereichen kann man, glaube ich, auch etwa nach Frankreich schauen. Wir haben in Frankreich unter den großen Unternehmen sehr innovative Unternehmen, die sehr stark sind. Ich glaube, da gibt es Dinge zu lernen. Wir haben in Großbritannien tolle Universitäten. Da können wir uns einiges abschauen, was die Autonomie von Universitäten angeht. Also verschiedene Länder in Europa haben verschiedene Stärken und von allen können wir was lernen.
Also die Probleme im eigenen Land alleine lösen, aber dennoch über den Tellerrand schauen, um sich vielleicht was abzugucken.
Auf jeden Fall.
Dankeschön, NS1-Leute. Clemens Fuest.
Vielen Dank.
Eins gehört.